Liebe Gemeinde, in einer Woche heute haben wir den 20. März. Was ist an dem Tag los? Ja, Stichwahl. Es ist noch mehr am nächsten Sonntag. Bitte? Frühlingsanfang habe ich irgendwo gehört. Frühlingsanfang. Kalendarischer Frühlingsanfang. Dann sollte ja diese dunkle, trübe Jahreszeit doch allmählich mal zu Ende gehen und dem Licht und dem Leben wieder mehr Platz schaffen. Wenn ich jetzt im März meinen Weg mache durch die Felder, durch die Weiden, finde ich das besonders aufregend. Es kommt mir so vor, als sei alles in der Schöpfung auf dem Sprung. Als würde es bald richtig losgehen mit dem Grünen und dem Blühen. Die kleinen Frühlingsblumen sind so eine Verheißung darauf und auch die singenden Vögel, die jetzt immer schon früher morgens anfangen. Das Treiben der Knospen, der Blüten und Blätter verkündigen den nahenden Frühling. Das haben wir mit meiner Frau besonders intensiv etwa in den Neckarschleifen bei Mundelsheim erlebt, als wir noch in Württemberg waren, wenn die Weinberge, die Weinstöcke anfingen zu treiben. Mit Macht zu treiben, zu grünen und dann weiter die Frucht anzusetzen und so fort. Nicht von ungefähr sprechen wir von Frühlingsgefühlen, zarten, manchmal auch stürmischen Frühlingsgefühlen, besonders in der Sturm- und Drangzeit der Jugend. Frühling, das pralle Leben explodiert förmlich. Ein einziges Wunder, das Wunder des Lebens. Liebe Gemeinde, bevor ich mich jetzt in Naturschilderungen hier verliere, möchte ich das alles zum Gleichnis für unseren Glauben machen. Triebkraft in der Schöpfung sind die Säfte, die überall in den Pflanzen und Bäumen anfangen zu treiben. Diese Triebkraft, im Weinstock zum Beispiel ja auch, ist für mich ein Gleichnis für die Triebkraft geworden, die andere Triebkraft, die Gott in uns wirken lässt, nämlich die Triebkraft des Heiligen Geistes. So schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Ich möchte es wiedergeben, alle, die sich vom Geist Gottes treiben, antreiben lassen, sind Gottes Kinder. Das ist die Triebkraft des Heiligen Geistes, die in den Kindern Gottes kräftig wirkt und wirken will. Darum soll es heute gehen. Was bewirkt, was treibt der Heilige Geist eigentlich in uns? Erstens, der Heilige Geist bringt das Leben Jesu in uns hervor. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Gibt es viele Wunder, die größer sind als das, was hier in wenigen Worten uns gezeigt wird? In unserem Körper, so schwach er ist, obwohl er sterblich ist und hinfällig. Ich musste so daran denken, als wir Majestät gesungen haben. Ja, wer sind wir Menschen denn vor der Majestät und Herrlichkeit Gottes? Weniger als ein Staubkorn, staubgeborene, vergängliche Menschen. Und doch, der Heilige Geist macht Christus in uns lebendig. Fass es, wer es fassen kann. Der Heilige Geist will es uns begreifbar und erfahrbar machen. Das ist Jesus, der für unsere Sünden am Kreuz starb und den Gott auferweckt hat. Das Auferstehungsleben Jesu, um dieses Wort einmal wieder zu gebrauchen, das Auferstehungsleben Jesu pflanzt der Heilige Geist in uns hinein und er ist die Triebkraft des neuen Lebens, Christus in euch. Allerdings geschieht das nicht automatisch, nicht naturhaft, bei jedem Menschen einfach so wie im Frühling. Es ist an uns und diesem Wirken auch zu öffnen und es willkommen zu heißen. Unser Herz für diesen Jesus, für den Heiligen Geist zu öffnen. Da muss das erst raus, was da im Weg steht. Unsere Schuld, alles, was uns von Gott trennt, zu bekennen und Vergebung zu suchen. Denn der Auferstandene ist auch der Gekreuzigte für unsere Schuld, der sie auf sich genommen hat, um sie von uns wegzunehmen. Darum lass dich reinigen, wie wir sagen, durch die Kraft deines vergossenen Blutes, dass wir sagen, weil er sein Blut vergossen hat, weil das für deine Schuld geflossen ist, kannst du durch dieses Opfer Vergebung und Reinigung deines Lebens bekommen, frei werden vom bösen Gewissen, von dem, was dich quält. Dann kann er mit seinem ganzen prickelnden Leben, mit all dem, was da drin steckt, in unserem Leben Einzug halten. Und dann erlebst du, wie der Heilige Geist in dir zur treibenden Kraft dieses neuen Lebens wird. Mit seiner ganzen Freude, die er sprudeln lässt, mit seiner ganzen Liebe und Zuwendung, die er in dir spürbar werden lässt, die dich unendlich reich und froh macht, was kein Mensch dir geben kann. Diese Erfüllung. Und das Wunder ist, das gilt auch unabhängig davon, wie es um uns her ist, auch in Nöten, in Schwierigkeiten. Wenn wir mitten im Alltag sind, auch dann will dieses Leben sich bemerkbar machen. Auch dann ist es da durch den Heiligen Geist und wir dürfen es in uns spüren und ihm nachgehen, nachhorchen und vertrauen, dass er auch dann, gerade dann, bei uns ist. Wir dürfen jubeln, wenn Paulus sagt und wir erleben, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Welch eine Gewissheit, zu Gott zu gehören, seine geliebten Kinder zu sein, ihn zum Vater zu haben, der tagtäglich mit uns ist, auf uns achtet und uns liebt. Und was treibt nun der Heilige Geist in uns? Das frische Grün, wie es in der Schöpfung überall jetzt sprießt. Das ist Freude, das ist Begeisterung über Jesus, wie er uns liebt und wie er uns nahe kommt. Das sind die Blüten, die er treibt. Die Liebe, die der Heilige Geist in unser Herz ausgegossen hat, lässt uns aufblühen. Unvergesslich, als Jesus in mein Leben gekommen ist, wie seine Liebe mich hat aufblühen lassen, wie ein ganz anderes Leben, Lebensgefühl, neuer Lebensinhalt, neue Freude, neue Ziele in mein Leben gekommen sind. Und viele von euch kennen das auch und erleben es immer wieder neu. Eine nie gekannte Liebesbeziehung entsteht da zum Herrn. Und der Heilige Geist lässt dann Früchte reifen. Eben diese Liebe in erster Linie, die uns erfüllt, bleibt nicht nur ein Gefühl, sie wird zur bestimmenden Kraft in unseren Beziehungen. Sie leitet unsere Augen, wenn wir einen anderen sehen, was wir in ihm sehen. Da sehen wir den, den Gott auch gemacht hat wie mich. Da sehen wir den, den Jesus genauso liebt wie mich. Da sehen wir Jesus in ihm, was er aus ihm machen will. Dann wird das zur Kraft im Umgang miteinander. Dann bleibt Liebe nicht ein Gefühl, sondern wird zum Tun in der Praxis, auch unter uns. Der Heilige Geist bringt das Leben Jesu in seiner ganzen Fülle in uns hervor. Und nun wird jemand sagen, schön und gut gesprochen. Aber wenn das doch nur mit meiner Erfahrung übereinstimmte. Deswegen das Zweite heute Morgen. Der Heilige Geist führt das Leben Jesu in uns zum Sieg. Er macht es zu einer Überwinderkraft in uns. Das ist etwas, was viele junge Christen, die noch nicht lang Christen sind, aber auch uns, die wir länger dabei sind, immer wieder mal verunsichern oder verwirren kann. Dann fragt man sich, ich habe mich doch bekehrt. Ich habe doch Jesus eingeladen in mein Leben. Er wohnt doch in mir. Warum falle ich nur so oft in alte Verhaltensweisen, in alte Verhaltensmuster zurück? Warum muss ich so schmerzhafte Niederlagen erleben? Böse Worte, mit denen wir andere verletzen, kommen über unsere Lippen. Unbeherrschtes Verhalten zeigt sich, wenn wir unter Druck geraten. Wir können auf unterschiedliche Arten versagen oder etwas versäumen. Hinterher tut es uns dann meistens leid, wie das passieren konnte. Ja, wieso ist dieses Alte überhaupt noch in mir zu finden? Ich habe doch geglaubt, ich wäre in Jesus erneuert geworden. Und nun immer wieder das? Bin ich wirklich gläubig? Habe ich wirklich den Heiligen Geist? Mache ich mir vielleicht etwas vor? Und plötzlich kann man sich in einem Kampf finden, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. Das ist das, was Paulus den Galatern geschrieben hat. Die alte Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die alte Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Genau das ist doch in unseren Kämpfen, unseren Anfechtungen und Niederlagen. Da wirkt nicht nur der Heilige Geist in uns, sondern auch noch unsere alte Natur, dieses alte Wesen. Warum ist das so? Nun, ich habe es vorhin angedeutet, weil wir noch in unserem sterblichen Körper leben. Und in diesem sterblichen Körper ist immer noch das alte Wesen da. Das alte Begehren, Aufbegehren dagegen, was Gott will. Darum erleiden wir unsere Niederlagen. Es ist ein Irrtum, wenn wir glauben, dass mit dem neuen Leben in uns die alte Natur weg ist. Nein, sie ist noch da. Sie wird sogar manchmal sogar noch richtig angereizt, sich zu äußern. Besonders dann, wenn wir versuchen, das zu vermeiden, kommt es erst recht zu dem, was wir eigentlich nicht tun wollen. Wie Paulus es einmal gesagt hat. Nicht das, was ich tun will, tue ich, sondern das, was ich nicht will. Das führe ich aus. Darum erleiden wir unsere Niederlagen. Wenn wir bösen, hässlichen, lieblosen Gedanken über andere nachgeben in unserer Reaktion. Wenn wir unsere Gedanken, wenn wir das, was wir tun, was wir sagen, bestimmen lassen von Neid, von Missgunst auf andere. Wenn es von eigener Ehre und selbstsüchtigen Motiven motiviert ist. Dieses alte Wesen zeigt sich, wenn wir im Verborgenen Verlockungen nachkommen, die Gott nicht will. Ich nenne nur das Internet bis seinen Versuchungen. Wenn wir lügen, weil wir uns davon Vorteile versprechen. Ich denke, es ist klar geworden, was gemeint ist und jeder mag es in seinen Gedanken auf sein Leben auch beziehen, was da so abläuft manchmal. Dann gilt es, das, was Gott schon zu Kain sagte, zu sehen. 1. Mose 4, Vers 7, bist du nicht fromm, bist du nicht auf Gott ausgerichtet, dann lauert die Sünde vor der Tür, nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Aber das können wir nicht aus unserer eigenen Kraft tun, sondern das ist das andere Wort aus dem Galaterbrief. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr dem Begierden oder dem Begehren eurer eigenen Natur nachgehen. Luther übersetzt, wenn ihr euch vom Geist Gottes führen lasst und ich ergänze, wenn ihr euch vom Geist Gottes treiben lasst. Wenn uns unsere alte Natur versucht, hilft nur. Es muss der Heilige Geist die Überhand gewinnen. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Nur der Heilige Geist kann die Überhand haben, die Übermacht haben über das Alte, was mich wieder zu Fall bringen will. Und das heißt, wir müssen dem Heiligen Geist die Übermacht bewusst einräumen, ihm bewusst sie geben, sie ihm erlauben. Nur so können wir den Forderungen unserer alten, gefallenen Natur widerstehen, mit denen sie uns verlocken, überfallen, uns zur Sünde verleiten will. Dann wird der Heilige Geist das neue Leben, das Auferstehungsleben Jesu in uns wirksam werden lassen. Denn dann geschieht das, was ich jetzt im zweiten Teil meiner Predigt ausführe. Der Heilige Geist führt Jesu Leben in uns zum Sieg über das Alte, das sich regt und uns gefangen nehmen will. Was gehört alles dazu? Ich kann es nur andeuten. Es ist aber viel mehr, als dass wir nur altes Verhalten vermeiden. Bloß vermeiden. Diese Vermeidungsstrategien helfen meistens nicht. Sie fixieren uns oft viel mehr auf das, was wir vermeiden wollen. Und dann sind wir in der Falle, die Paulus genannt hat. Ich tue nicht mal, was ich will, sondern was ich nicht tue. Das tue ich nämlich genau dann, wenn ich es zu vermeiden trachte. denke ich, ihr versteht, ihr lebt in eurem Leben manchmal Ähnliches und könnt das nachvollziehen und begreifen. Nein, der Heilige Geist will uns vielmehr treiben, die Art Jesu an den Tag zu legen. Dass das durch den Heiligen Geist er in uns angelegt hat, das Leben Jesu, dass es jetzt in uns wirksam wird, dass wir es einsetzen, dass wir es wirksam machen. Segnet, wenn euch geflucht wird, oder so ähnlich dachte es Jesus. Also statt zurück zu vergelten, Gleiches mit Gleichem, zu segnen, den Menschen Gutes zu wünschen, der uns jetzt so quer kommt und damit das Böse in uns zu überwinden. Unseren Körper, statt ihn der Sünde hinzugeben, dem Herrn hinzugeben, dass er der Herr ist. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sagt Paulus, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Und das Gute ist immer das, was Jesus in uns tut. Und wer Jesus in uns ist, was er in uns wirkt. Früher gab es ja noch mehr Leute, die dieses Armbändchen trugen, WWJD. Was würde Jesus tun? Das ist doch die Frage. Was würde Jesus tun in der Situation, wo ich angegriffen, wo ich verleitet werde zum Bösen? Was würde er machen? Und dann, da er in mir lebt, darf ich dann mich so verhalten, wie er sich verhalten würde? Die Frucht, die er wirkt, ist nicht nur eine Haltung, sondern ist ein Tun, ist ein Verhalten. Wenn Jesus von Freundlichkeit spricht, ist das nicht ein Gefühl, sondern dann verhalte ich mich freundlich. Wenn ich von meiner Ungeduld überfallen werden will, ist die Geduld Jesu in uns. Und die Geduld Jesu ist ein Verhalten. Ich tue, dass ich handle geduldig. Ich setze das um. Im Vertrauen, dass der Geist Gottes die Kraft dazu ist. Ich weiß, das klappt nicht immer auf Anhieb. Das erfordert Übung und Geduld. Denn es gibt so viele Gewohnheiten in uns, die manchmal ganz tief geprägt sind, die nicht von heute auf morgen verschwinden. Bloß weil wir an Jesus glauben. Aber bewusst unter der Regie des Heiligen Geistes wächst in uns eine Frucht, die er angelegt hat, und sie zeigt sich auch in einem veränderten Verhalten. Wie wir uns verhalten, prägt auch uns selbst immer mehr. Lasst mich das einflechten aus der Gehirnneurophysiologie, in der wir heute wissen, dass nicht nur das Gehirn uns bewegt, etwas zu tun, sondern wenn wir uns auf eine bestimmte Weise verhalten, wirkt das aufs Gehirn zurück und legt dort entsprechende Bahnen an. Und durch Wiederholung wird das, was angelegt wird, uns zur neuen Gewohnheit werden. Auf dieser Basis sozusagen der Schöpfung, der schöpfungsmäßigen Gegebenheiten, der Veränderungsmöglichkeiten, auf dieser Grundlage wirkt der Heilige Geist, indem wir jetzt die Verhaltensweisen Jesu an den Tag legen. Und durch den Heiligen Geist, der in uns ist, dann verändert sich auch nach und nach unser Verhalten, wie wir leben, wie wir uns anderen geben. Es fordert Geduld, und Gott sei Dank dürfen wir immer wieder auch Vergebung in Anspruch nehmen. Wenn wir versagen, wenn wir fallen, er vergibt uns gern, weil er weiß, es tut uns leid. Und er reinigt uns, er hilft uns wieder auf, und er will uns wieder ermutigen, nicht zu verzweifeln, sondern zu denken, es gibt eben diese beiden Naturen in uns, und der Heilige Geist will uns helfen, dem die Überhand zu geben, was Jesus in uns angelegt hat und Jesus in uns ist. Der Heilige Geist bringt das Leben Jesu in uns zur Entfaltung und auch macht er dieses Leben in uns zu einer siegreichen Kraft. Dazu gibt es noch ein drittes, was ich andeute, nämlich der Heilige Geist bringt auch das Beten Jesu in uns hervor. Wir lesen in Römer 8, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater. Papa, Abba, lieber Vater, dürfen wir nun zu Gott zum Vater sagen. Und das hat noch ein Geheimnis. Und das Geheimnis steckt in dem, was Paulus den Galatern einmal geschrieben hat. Es achtet, wenn nun ihr Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Und der ruft in uns, Abba, lieber Vater. Merkt ihr was? Jesus hat zu Lebzeiten in dieser vertrauensvollen Beziehung zum Vater gelebt. Abba, lieber Vater, das war immer sein Beten. Das hat ihn begleitet. Voller Vertrauen. in allen Anliegen seines Lebens in herzlicher Liebe. Sei es, dass er bestimmte Gebetszeiten hatte, sei es, dass er in Stoßgebeten, in schwierigen Situationen einfach nur zum Vater hin geseufzt hat und die Verbindung zu ihm bekam und hatte und hielt, sei es vor seinen Aufgaben und währenddem er seine Aufgaben tat, weil dieses Aber, lieber Vater, und das Gespräch mit ihm immer bei ihm gegenwärtig, bei allen Begegnungen im Alltag. Das war das Beten Jesu. Aber Vater, mit all dem, was er dann zum Vater brachte. Und nun kommt der Heilige Geist und transportiert dieses Beten hinein in unser Herz und Leben. Indem der Geist Gottes, der Geist Jesu in uns wieder betet, aber lieber Vater, indem er uns hinzieht zu ihm. In bestimmten Gebetszeiten, in unseren Stoßgebeten zwischendurch oder wenn wir uns auf Arbeiten vorbereiten oder drin sind oder wenn wir Menschen im Alltag begegnen, die uns Not machen. Dieses selbe Beten Jesu, vertrauensvoll und innig, ausgerichtet auf seinen himmlischen Vater. Und deswegen ist es gut, dass wir immer wieder mal innehalten, wenn wir beten. Erst einmal hören, statt gleich drauf loszubeten. Im Hören diesen Impuls des Geistes Gottes wahrzunehmen. Aber, lieber Vater, dass unsere Gedanken zum Vater hingeleitet werden und wir dann mit ihm in diesem Gespräch sind. Und das Beten Jesu zu unserem Beten wird immer mehr. Ein Wachstumsprozess, aber dadurch wird die Präsenz, die Gegenwart Jesu in unserem Leben nachhaltig verstärkt, damit dieses Leben sich in uns weiter entfalten kann und von der liebevollen Beziehung und Gespräch mit dem Vater geprägt ist und dass darauf auch die Kraft kommt, zu überwinden, das Böse zu hassen, weil man den Vater liebt und nicht mehr das Alte tut. Dieses Beten Jesu, dieses Beten im Sinne Jesu in der Gemeinschaft mit dem Vater ist eine große und unerlässliche Kraftquelle für uns, in unserem Alltag, damit die Präsenz Jesu in uns mächtig ist und uns beschenkt und reich macht mit all dem, was er für uns bereithält. Welch ein Treiben herrscht in der ganzen Schöpfung in diesen und den nächsten Wochen. Die Triebkräfte des neuen Lebens nach dem kalten Winter sind unaufhaltsam. So möchte der Heilige Geist unser Leben aufblühen lassen. Er möchte, dass sich das Leben Jesu mit seinem ganzen Reichtum in uns entfaltet, dass all die guten Anlagen, die er uns geschenkt hat, freigesetzt werden. Unser Leben in den Reichtum hineinkommt, an Gaben und an Kräften und an Aufgaben, die er für uns bereithält. Dass wir dabei wirklich selbst auch froh werden und froh bleiben, damit sich unser Leben immer mehr verwandeln kann zu einem farbenfrohen Garten sozusagen, in der reichlich Frucht reift zur Freude für unsere Mitmenschen und zur Ehre unseres Gottes. Amen.